für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Folge 42 schon von Auf für Süd. Langsam müssen wir uns mal Gedanken machen, was wir zur 50. Folge machen, lieber Patrick. Damit herzlich willkommen auch dir. Ich würde sagen, wir fangen erst einmal mit dem Babystrampler an. Weil letzte Woche hast du gesagt, hey, ich habe hier einen BVB-Babystrampler.
Ja, den kann ich einmal gerne nochmal zeigen.
Ja, den würde ich gerne abgeben.
Ist kein Strampler, ist tatsächlich ein Jogger.
Ach so, ein Jogger. Ach, Entschuldigung, genau, ist gar kein Strampler. Ja, sonst richtig cooler.
Und der kommt schon richtig giftig, ne? Das ist schon ein geiles Ding, muss ich echt sagen. Ja. Schönes Teil, das mir meine Verwandtschaft damals aus Dortmund geschenkt hat. Und genau, ich habe mir gedacht, Mensch, wäre doch schade, wenn im Müll landet sowas sowieso nicht, aber wenn das vielleicht den Falschen oder die Falsche erreicht. Und dann habe ich mir gedacht, komm, lass doch mal hier so eine kleine Verlosung machen. Und das ist wirklich herzzerreißend, wie viele von euch mir geschrieben haben, die Patenonkel werden, die vielleicht noch ein Kind erwarten, die schon eins haben. Teilweise habt ihr mir sogar Mitgliedsanträge als Screenshot geschickt und Fotos
aber
eurer
Kids.
Keine
Bankverbindungen, oder?
Ja, keine Bankverbindungen. Es ging schon fast zu weit. War viel Schönes dabei und war nicht einfach. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass der liebe Kamran das bekommt, weil die Tochter tatsächlich am gleichen Geburtstag oder am gleichen Tag geboren ist wie eine BVB-Legende, nämlich wie Mats Hummels, 16. Okay. Dezember, nur 37 Jahre jünger. Und das fand ich irgendwie eine süße Geschichte. Also Kamran, muss man dann nur mal auf Insta die Adresse schicken, dann geht der Anzug raus. Ich schicke dir noch ganz gerne hier so einen kleinen Champions League Lanyard mit rein. Und genau, Kamran, glaub auch Iraner, deswegen natürlich auch nochmal eine Verbundenheit dazu. Nein, waren viele tolle Nachrichten dabei, war nicht einfach. Deshalb, geht das an den Kamran, schreib mir da gerne. Mal gucken, was wir sonst so verlosen. Ich habe gesehen bei dir, Jesko, nicht nur, dass du eine neue Frise hast oder mal schön beim Friseur warst vor der Italienreise, hast du auch ein bisschen was angepasst, ne? Hast du Matchschals und Akkreditierung, aber den Schinken hast du da immer noch hängen, ne?
Den Schinken, meinst du? Ach so,
ja, oder das Fleischklöppel-Trikot.
Das andere reist als Kulisse mit nach Bergamo, deswegen hängt sehr heute gut das Köttbullar-Trikot, wie ich es auch gerne nenne.
Ja, schön.
Im Hintergrund.
Hast du Bock? Bist du schon heiß auf Bergamo?
Ja, ich habe Bock. Ja? Ich habe jetzt schon viel über die Stadt gehört, auch von den Kollegen, von den Italienischen, die da waren. Also hab da Bock drauf. Ja, sehr schön.
Sehr gut.
Freue ich mich drauf. Du, wir gehen in die Vollen, spielen in Leipzig. Spielerisch war das wieder nicht viel, muss man ehrlich sagen. Gegen einen spielerisch guten Gegner tust du dich halt schwer, das Spiel aufzubauen. In der zweiten Hälfte schießt du dann trotzdem deine Tore und hast eine Szene, die heftig diskutiert wurde. Elfmeter. Oder keine Elfmeter. Also meine erste Reaktion beim Live-Bild war es keine Elfmeter. Weil, und damit mache ich mich jetzt direkt mal richtig unbeliebt überall, für mich drängelt sich Adeyemi von hinten durch den Spieler durch. Das ist ein Zweikampf. Ja, er wird klar getroffen am Ende, weil er sein Bein dann irgendwann, als er ihn von hinten so lange weggedrängelt hat, dass er vor ihm stand, das Bein davor hatte. Ich finde, wenn der Schiedsrichter das in der Situation abpfeift, wäre das für mich keine klare Fehlentscheidung. Ich würde sagen, ich hätte nicht gegeben, den Elfmeter. Ich finde aber auch, wenn er jetzt abpfeift, kann man sagen, alles klar. Aber auch auf der anderen Seite, wenn er es nicht pfeift, ist es auch keine klare Fehlentscheidung. Und somit muss der VAR nicht eingreifen.
Ich fand es so interessant, dass beispielsweise auch Baumgartner nach dem Spiel sich hingestellt hat und gesagt hat, da haben wir Glück gehabt, wenn ihr da Elfmeter oder ich hätte mich, als wenn ich das andere Trikot trage, auch beschwert. Ich war
sowieso. Also ich kann jede Aufregung kann ich immer verstehen. Ne?
100%. Ja. Also ich mache mir jetzt auch unbeliebt, weil ich tatsächlich eher auch deiner Meinung bin. Jesko hat dazu gestrigen Montag bei Ed Broski mit Simon Terodde, mit Achim Bayerlorzer, Sebastian Lange und auch mit Enzo Leopold von Hannover 96 auch eine heiße Diskussion, weil die beiden Profis oder alles Ex-Profis, aber alle in dem Segment gearbeitet, aber Simon und auch Enzo sofort sagten, klarer Elfer. Und das sehe ich halt eben auch nicht, ein klarer Elfer. Und auch dieses, der Kontakt ist da, der Kontakt ist da, aber es heißt nicht sofort, dass nur weil ein Kontakt da ist, dass dann auch ein klarer Elfer ist. Und wenn man jetzt eben sofort auch unterschiedliche Ansichten sieht, für mich ist es ein 60-40 Elfer, so 60 kannst du geben, 40 kannst du nicht geben, dann zeigt es ja, dass es schon mal nicht falsch ist, weil sich am Ende Niko Kovac hinstellt und sagt, was die da wieder im Keller oder im Studio entschieden haben. Der VAR muss da nicht eingreifen, weil es kein klarer Fehler ist. Und im Laufduell ist Lukeba, es ist ja auch nicht so, dass Adeyemi die Ballkontrolle hat. Er ist ja noch nicht am Ball. Er sprintet, er rennt, er macht's clever, er stellt den Fuß davor. Das ist für mich im Übrigen kein Kriterium. Gibt's ja auch. Der Adeyemi macht das Foul, der stellt den Fuß rein. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Er wird getroffen, ist richtig. Es ist für mich kein Grätschen, es ist kein Rempeln, es ist kein Ziehen, es ist kein Treten in dem Sinne. Es ist ein Laufduell, es ist schlichtweg unglücklich. Er trifft ihn da leicht. Deshalb kann man ihn geben. Die Aufregung ist mir dann jetzt unterm Strich aber wieder ein bisschen zu groß. Und da können wir, finde ich, reingehen, Jesko, wenn wir die erste Halbzeit vom BVB sehen. Ich war in England, ich hatte das Glück dann, war beim Premier League-Spiel, das Glück dann am Samstagabend dann noch einzuschalten, das Hotel, sehr gutes Hotel in Brentford, das nämlich einen Sky-Knopf extra hatte. Du konntest also wirklich Sky
stark
gucken. Und ja, tatsächlich aber, wie war es denn? Auslandsvermarktung. Steffen Freund war zu hören im englischen Kommentar tatsächlich. Weiß nicht, ob Derek Ray oder wer der Kollege war, der da kommentiert hat. Auf jeden Fall auch ganz cool, das mal so zu sehen. Hab da Teile der ersten Halbzeit gesehen, nicht komplett, muss ich sagen, dann aber auch die komplette zweite. Und war zumindest von dem, was ich gesehen habe, auch enttäuscht, was der BVB in der ersten Halbzeit abgeliefert hat. Und das sollte man viel mehr diskutieren, als ständig jetzt wieder die Schuld zu suchen. Ich muss nicht Bochum rauskramen, Adeyemi Bochum, das war für mich ein klarer Elfer damals. Aber oft ist es dann so, dass der BVB auf den Schiri geht und vielleicht ein bisschen sich auch an die eigene Nase packen kann und sagen kann, ey Mensch, wir hätten doch auch besser spielen können und die Möglichkeit gehabt. Das überlagert jetzt wieder so ein bisschen die eigenen Fehler und die eigene Problematik, die du vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hattest.
Ja, klassischen Nebenkriegsschauplatz aufgemacht, ne, mit diesem Elfmeter. Aber ich fand auch, ich habe mich gewundert tatsächlich, dass Marcel Sabitzer für Julian Brandt reingekommen ist in die Startelf. Und ich finde gerade dieses spielerische Element hat dir einfach gefehlt. Mhm. Und dass du viermal mehr oder weniger die gleiche Situation zulässt über die rechte Abwehrseite, dass Leipzig einfach mit einem Diagonalball Diamant da ins 1-gegen-1 schickt. Das kann dir mal passieren, gar keine Frage. Zweimal finde ich schon schwierig, aber wenn es dir dann noch öfter passiert, dann musst du auch schon in der ersten Hälfte was umstellen. Mhm. Also einmal war es Riasson, der da wirklich vernascht wurde vom Tor. Reggiani stand da dauernd mehr oder weniger alleine. Mhm. Das fand ich nicht besonders clever, muss ich ehrlich sagen.
Sagst du, Kovac hat sich da verzockt oder hat da den Fehler gemacht, eben durch diese Umstellung?
Ja, die andere Frage ist, wäre es mit Brandt besser gewesen? Mhm. Ich glaube, du hättest zumindest andere Möglichkeiten spielerisch gehabt, wenn Julian Brandt in der ersten Elf gewesen wäre.
Mhm. Ja. In der zweiten Halbzeit war es dann deutlich besser, ne?
Ja, es wurde besser, als Brandt kam und Chukwu Meka kam. Ja. Klar, du hast ein bisschen Glück, dass es ein Eigentor gibt, ne, zum Anschluss. Und dann warst du schon besser im Spiel drin, aber auch ohne super zwingend zu sein. Mhm. Du hast dann diese Elfmeterszene, du hast ein, zwei Szenen, die du vielleicht auch nicht ganz ausspielst. Ja, und dann kommt Fabio Silva und macht das Tor. Sein erstes Bundesliga-Tor. Das muss man sich auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dass der tatsächlich erst ein einziges Bundesliga-Tor jetzt geschossen hat.
Ja.
Dementsprechend groß war der Jubel. Auf den Jubel kommen wir gleich auch nochmal, weil den fand ich sowohl während des Spiels als auch nach dem Spiel interessant. Das Tor macht er übrigens super, ne? Anstatt den irgendwie blind auf die kurze Ecke zu ballern, weil den hätte der Torwart von Leipzig gehabt, da bin ich mir ganz sicher, weil der war richtig gut da, aber er legt ihn halt einfach mit einer Berührung mehr oder weniger gegen die Laufrichtung des Torhüters, war richtig clever gemacht, dieses Tor.
Der ganze Angriff war aber Jesko gut rausgespielt von Brandt mit initiiert, dann auch Karim, der das gut macht.
Adeyemi, der super in den Strafraum geht, der dann eben auch diesen Ball hart in die Mitte spielt. Ne? Nicht lange überlegt, nicht draufgetreten, nicht aufgezogen, sondern tief, quer. Das ist kaum zu verteidigen. Das ist wirklich kaum zu verteidigen. Und das haben sie richtig gut gemacht. Aber wirklich dieses gegen die Laufrichtung legen, das hat mir sehr gut gefallen bei dem Tor, weil das unglaublich clever war von Fabio Silva.
Und es ist, glaube ich, auch am Ende wichtig, du hast angesprochen, Silva hat immer gute Ansätze gezeigt, ist mir dann aber auch zu wenig für einen 25-Millionen-Spieler immer von Ansätzen zu sprechen. Am Ende bist du Stürmer und musst du am Ende gucken, wie viele Assists oder vor allen Dingen auch Tore hast du in erster Linie gemacht.
Genau.
Und wenn da jetzt nur eins steht, ist das schon ein bisschen dürftig. Ich glaube, es ist...
Wenn wir die Champions League mit reinnehmen.
Wenn wir die Champions League mit reinnehmen, ja.
Genau. Aber das ist mir trotzdem auch zu wenig. Ich finde, er hat einen Impact. Das kann man nicht abstreiten, aber der steht halt noch nicht auf dem Scoreboard und da muss er einfach noch mehr hin.
Genau, so. Und deswegen war es für ihn, glaube ich, eine riesige Erlösung. Das hat er nach dem Spiel ja auch so gesagt. Es war, glaube ich, auch wichtig für Kovac zu sehen, dass aus der zweiten Reihe raus dann, in dem Fall war ja auch Brandt jetzt mal eine zweite Reihe, aber auch in Adeyemi, auch dann Silva, dass dann ein Tor entsteht durch die Jungs, weil uns ist auch zu Ohren gekommen, Jesko, dass von der zweiten Reihe zu wenig kam in den letzten Wochen, auch im Training. Auch ein Grund, warum Kovac da so seine erste Elf rauskristallisiert hatte, wo es dann für einen Silva oder für einen Adeyemi auch schwer war oder auch weiterhin schwer ist, reinzurutschen. Deshalb ist das auch, glaube ich, wichtig, dass ein sicherlich auch unzufriedener Silva mit seiner Spielzeit dann auch dieses Tor macht. Und jetzt kommen wir zum Jubel. Und da, weil du sagst interessant, da bin ich gespannt, was du interessant findest, weil ich mir da vorstellen kann, dass ich eine andere Meinung habe als du. Aber sag erstmal, was interessant daran ist.
Ich fand es interessant, dass sie alle mit ihm gejubelt haben. Okay. Also, dass sie sehr positiv gejubelt haben. Ne? Dass sie wirklich zu ihm gegangen sind und dann auch gesagt haben, hey, so, wir brauchen dich, wir brauchen deine. Das haben sie übrigens bei Girassi auch gemacht, als der dann wieder angefangen hat zu treffen. Sehr, sehr symbolisch alle hin, hatte ich bei Silva auch das Gefühl. Und nach dem Spiel war derjenige, der sehr offen, sehr freudig und sehr jubelnd auf Silva zukam, war Girassi.
Girassi, ja, stimmt.
Sein eigentlicher Konkurrent, ne, ist halt so, die am Ende beiden, die beide sich so ein bisschen um die gleiche Position, aber Girassi kam halt zu ihm und hat ihm wirklich sehr herzlich beglückwünscht. Und das spricht für mich, für Girassi, ja, dass er das große Ganze über dem eigenen, weil er hat ein Scheißspiel gemacht, hatte, oder was heißt Scheißspiel gemacht? Er ist halt 0,0 eingesetzt worden.
Ja.
Also sie kamen gar nicht dahin, dass Girassi eingesetzt werden konnte, solange er drin war. Und trotzdem freut er sich. Und das fand ich sehr gut.
Okay, da gehe ich mit. Ich dachte jetzt bei interessant, dass du die These vertrittst. Und das habe ich ja auch links und rechts gehört und gelesen. Wie kann man denn so jubeln, wenn man 2 Punkte verliert im Meisterkampf? Und da muss ich sagen, ey Leute, du spielst immerhin gegen Leipzig, gegen eine Top-Mannschaft, hältst sie auf Distanz.
Und es ist ja auch die Emotion des Moments.
Noch das Tor. Ja, es ist genau. Es ist, dafür spielst du Fußball, dafür spielst du den Sport. Es bleibt weiterhin eine Serie, die reißt zwar, diese Erfolgsserie mit Siegen reißt zwar, aber du bist weiterhin ungeschlagen in der Bundesliga für einen längeren Zeitraum. So, das sind natürlich schon Punkte, die dann einfach wichtig sind und auch für einen Silva und also da jetzt irgendwie zu sagen, aber wie kann man sich denn so freuen, weil man da jetzt 2-2 spielt, der hat noch nie Sport gemacht, also das finde ich absolut Quatsch.
Ja. Das ist ja die Geschichte des Spiels, die du da erzählst. Ne? In dem Moment denkst du ja gar nicht unbedingt an das große Ganze, sondern du denkst ja an die Geschichte dieses Spiels. Und die Geschichte dieses Spiels hatte halt ihren Höhepunkt für die Dortmunder in dem Moment, wo du in der Nachspielzeit noch diesen Punkt rettest und deine Ungeschlagen-Serie rettest, ein Spieler ein Tor schießt, der noch nie ein Bundesliga-Tor, da gibt's ja so viele Gründe, sich zu freuen. Also jemanden zu kritisieren, dass er sich freut, klar, wenn er jetzt das 1-5 geschossen hätte, ja, und sie verloren hätten, dann hätte er auch nicht so gejubelt.
Hat nicht Davy Selke, den ich übrigens sehr mag, hat der nicht mal bei irgendeinem 1-3 Anschlusstreffer geisteskrank gejubelt
und gedacht hat. Ich erinnere mich. Ja.
Gibt's auch mal, also deswegen, das ist eine Quatschdiskussion. Trotzdem unterm Strich, Jesko, 2 Punkte im Kampf um die Meisterschaft, wenn man das so will, verloren, auch wenn
leider
viele der Meinung waren, dass es war sowieso eine Scheinmeisterschaft oder ein Scheinmeisterkampf.
Die Spieler sehen das anders, ne? Also ich habe ja noch mit Waldemar Anton vergangene Woche gesprochen, der hat ganz klar gesagt, wer hier keine Titel gewinnen will, der ist falsch bei Borussia Dortmund.
Und ich sehe das auch anders.
Titel bleiben dir in dieser Saison nicht mehr.
Ja. Und du hast am Samstag das direkte Duell, kommen wir hinten raus nochmal dazu, in Dortmund gegen die Bayern. Ich glaube schon, dass da was geht zu Hause. Und irgendwann wird es bei den Bayern auch diese Saisonphase geben, in denen sie wahrscheinlich denken, wir werden locker Meister und jetzt fokussieren wir uns komplett auf den Champions League Titel und lassen dann links und rechts vielleicht gegen die Augsburg und Mainz dieser Welt federn.
Ja, und auch auf den Pokal, ne? Das ist jetzt auch keine einfache Aufgabe, so, die sie da gezogen haben.
Ja. Und deshalb ist es bitter und deshalb sage ich jetzt, selbst bei einem Sieg, boah, da müsste der BVB dann schon noch zweimal die Bayern schon noch zweimal verlieren. Siehste, Lucy geht mit mir und sagt auch.
Lucy geht mit, ja.
Das wird wahrscheinlich nichts mehr.
Ja.
Ja. Das ist natürlich
schon mal den ganzen Tag. Die steht schon mal den ganzen Tag und sobald ich hier was aufnehme, meint die irgendwas kamellen zu müssen. Ey, das ist wieder Wahnsinn.
Ja, ist doch gut. So gut, nee, will sich halt auch mal kenntlich machen. Ist ja Kind der ersten Stunde dieses Podcasts, so
absolut,
mehr oder weniger.
Ja, also, total. Ja, stimmt. Die war auch als kleines Baby war die schon dabei. Ja,
genau.
Ja, jetzt guckt sie mich an. Jetzt hat sie ein Leckerli gekriegt. Jetzt will sie noch eins.
Na, schön.
So, und jetzt springen wir noch mal ganz kurz vielleicht zu Luca De Gianni. Der hat ein bisschen Kritik abbekommen nach dem Spiel. Ich fand nicht gerechtfertigt, muss ich sagen. Also,
er wurde ja oft alleine gelassen, oder?
Der wurde oft alleine gelassen. Der ist halt auch kein fertiger Bundesligaspieler. Der ist 18, der macht sein zweites Spiel von Anfang an. Der musste dann gegen einen Diamant spielen, der ein absoluter, oder Diamant-D heißt der Name.
Ja, ich frage mich, das müssen wir mal in Erfahrung bringen, weil ich frage mich, ich glaube, dass deine Aussprache richtig ist, weil auf dem Diamant-D kein Akzent ist.
Ja,
und alle Diamant-D sagen und eigentlich müsste Diamant sein, aber...
Ja, aber das ist ja bei Michael Olise auch so. Der müsste ja eigentlich
Ulisse heißen,
aber er wird Olise ausgesprochen, weil er eigentlich auch mehr Englisch als Französisch spricht. Ja, das ist egal.
Ich frag mal nach und dann machen wir das. Dann lösen wir das auf. Wobei das, glaube ich, den BVB-Fans Schnuppe ist. Der wird nicht zum BVB kommen und von daher.
Thema hatten wir mit Kauer Prat.
Ach so,
Das
können wir nochmal sagen.
Der hat sich ja vorgestellt und da hat er sich selber als, was hat er gesagt? Kannst du es wiederholen? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich habe nur noch Pratsch im Kopf.
Pratsches hat er gesagt. Pratsches. Ja. Und wir hatten Pratsch gesagt. Und tatsächlich haben wir uns im Vorfeld dieses Wechsels, natürlich auch im Umfeld von Kauer Pratsches, wie er genannt wird, umgehört. Und da wurde uns ganz klar gesagt, dass er Pratsch heißt, so, ne? Und dann stellt er sich selbst am Ende vor und sagt's dann anders. Und uns hatten aber auch tatsächlich hier im Podcast, Jesko, haben wir zwei Fans geschrieben, die in Brasilien wohnen, BVB-Fans, und die überrascht waren über unsere Aussprache. Weil
gut
die
oder
auch
schlecht, oder?
Nee, weil die auch meinten, nicht ganz richtig. Also keine Ahnung. Okay.
Vielleicht
wahrscheinlich ist es dann doch
mit
Pratsches.
Wie mit Grafitsch. Ich weiß noch. Ich glaube, Felix Magath hat sich damals in Wolfsburg irgendwann einen Spaß daraus gemacht, den einfach auf jeder Pressekonferenz anders zu nennen. Graffiti. Also der hat ihm wirklich immer andere Namen gegeben.
Solange er nicht Massimo Schipp gesagt hat und ist alles in Ordnung. Ja, aber da gibt's ja auch, also die Spieler sprechen sich ja manchmal. Ich habe am Sonntag Kevin Schade ausführlich zum Interview getroffen in Brentford. Mhm. Das Interview wird die Woche kommen. War wirklich richtig cool, weil man mal so Einblicke bekommen hat in die Facilities, Darts gespielt mit ihm, Klavier gespielt, einfach mal einen Rundgang bekommen. Das war richtig cool. Und der hat sich einfach mal ganz easy auf dem Premier League Kanal als Kevin Shade vorgestellt. Das ist halt auch Wahnsinn.
Es ist ja auch immer noch so ein bisschen, ne, was machen die Dialekte? Ich meine, ein Bayer wird dich wahrscheinlich Patrick nennen oder so. Ich hatte mal einen Chef übrigens beim Radio, der kam auch aus Bayern und der kam da morgens immer in die Redaktion und alle haben halt zu mir Jesko gesagt und er kam rein und hat gesagt, ha, Jesko, schön, Jesko, dass du da bist. Ich freue mich.
Jesko.
Jesko. Dann haben wir mal alle gegrinst und irgendwann hieß ich nur noch Jesko in der.
Jesko,
in der
siehst du? Ja. So kann es gehen.
So kann es gehen. Ja. So, jetzt waren wir noch bei De Gianni. Ich finde, der hat jetzt kein super Spiel gemacht. Ich finde die 5 im Kicker, bin ich ganz ehrlich, finde ich übertrieben. Dafür ist er mir zu oft allein gelassen worden. Spiel, wo er lernt und Strich drunter. Ich bin gespannt, ob er ihn jetzt auch in Bergamo spielen lässt oder ob er jetzt was umstellt gegen Bergamo. Für mich wird Sinn machen, ihn jetzt auch einfach weiter spielen zu lassen, weil es kann im Zweifelsfall nur besser werden.
Ja. Ja, du reist nach Bergamo. Wollen wir das einmal kurz anreißen, ja, Jesko?
Lass uns das kurz anreißen. Ja. Also super wichtiges Spiel für den BVB.
Gefährliches Ergebnis, sage ich.
Gefährliches Ergebnis, aber du musst halt gewinnen, um dein Saisonziel zu erreichen. Ja, Saisonziel ist Achtelfinale in der Champions League. Da hängt Prestige dran, da hängt vor allem eine Menge Geld dran. Das würden sie sehr gerne mitnehmen. Von daher muss man klar sagen, das müssen sie dann, dieses 2:0 müssen sie in Bergamo veredeln. Dieses gute Hinspiel, das war ein sehr gutes Spiel gegen Bergamo zu Hause, absolut, halt mit einem Türchen zu wenig. Genau, aber das müssen sie jetzt in Bergamo veredeln. Ja. Und Bergamo ist jetzt auch keine Mannschaft, die darfst du halt nicht spielen lassen. Ja, also du darfst dich da nicht irgendwie ergeben und hoffen, dass 2:0, das reicht schon. Aber wenn du das seriös angehst, dann und nicht so wie in Tottenham, dann solltest du da eigentlich dann das Achtelfinale der Champions League erreichen.
Ja, wichtig, glaube ich, auch gut zu stehen, dass du, weil wenn du früh ein Tor bekommst in Bergamo, dann ist es auch ein kleiner Hexenkessel da, dann kann es unangenehm werden. Man darf nicht vergessen, die Auswärtstorregel gibt's ja in dem Sinne nicht. So, ja. Ne? Deswegen wird das sicher interessant. Und jetzt so ein bisschen auch links und rechts. Ich will nicht sagen Giftgipfel oder Giftpfeile, die links und rechts geschossen werden, aber das Dinner, was es immer obligatorisch gibt zwischen den Bossen vor jedem Champions-League-Spiel, hatten die Bergamo-Bosse letzte Woche schon sausen lassen. Aufgrund, ja, gibt ja mehrere Thematiken. Diese Thematik, dass dann die Fans nicht zugelassen waren, sind, wie ist jetzt eigentlich der letzte Stand oder der aktuellste Stand? Also es ist weiterhin schwierig, was die Gästefans angeht. Jetzt hatte ich irgendwo auch gelesen, dass die Bundespolizei auch den BVB-Fans die Anreise teils verwehrt hatte, also über die Grenze drüber, also alles ein bisschen seltsam. Plus dann eben der Fall Inacio, ne? Die Bergamo-Bosse, also Samuele Inacio, der zum BVB gewechselt ist von Bergamo, der auf
vor
einmal
zwei
Bergamo
Jahren,
aufgebracht
muss man sagen,
hat.
Ne? Genau. Also wir reden über 24 und da wundere ich mich so, waren die jetzt so lange beleidigt und haben nur auf den Moment gewartet, bis endlich diese Auslosung kommt und sie mal dem BVB richtig einen reindrücken können. Also wir reden hier über einen Zeitraum von 2 Jahren, das war bisher kein Thema.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, da haben sie sich eben aufgeregt über die Art und Weise, wie der BVB sich den Spieler geholt hat, dass das nicht gentlemanlike sei, dass sie den Spieler weggeschnappt haben, ohne die Information irgendwie zu hinterlegen. Das muss wohl aus Sicht von Atalanta nicht richtig sauber abgelaufen sein. Keine Ahnung, du wirst später am Flughafen sein. Sicherlich wird es da auch nochmal Interviews geben mit Kehl oder mit Ricken. Wahrscheinlich kommt auch die Frage da nochmal auf den Plan, dann vielleicht auch auf der PK, ich weiß es nicht. Aber das sicherlich auch irgendwie interessant, also so ein bisschen Würze drin bei dem Spiel, dass der BVB auf jeden Fall gewinnen wird.
In der New Balance Arena. Ich habe schon gehört, dass es ein sehr klassisches italienisches Fußballstadion sein soll und das ist nicht unbedingt ein Kompliment, zumindest was den Komfort angeht.
Ja, wobei ich die italienischen Stadien richtig geil finde. Aber mir hatte jemand geschrieben, dass das Stadion ein bisschen umgebaut sei mittlerweile. Deswegen bin ich mir nicht so richtig.
Ja, okay. Ich bin
mal gespannt. Du lässt dich überraschen.
Ja, ich erzähl's dann.
Genau, die New Balance Arena, zuvor Stadio Atleti Azzurri d'Italia, ist ein Fußballstadion in der norditalienischen Stadt, bla bla bla, 25.000, bietet nach der 2024 abgeschlossenen Renovierung Platz für rund 25.000 Besucher. Also das sieht jetzt, wenn ich mir die Bilder angucke, tatsächlich so ein bisschen aus nach so einem Einkaufszentrum. Also nicht mehr so sexy, wie das alte Stadion war, in dem ich tatsächlich immer drin war. Also ich bin auf jeden Fall gespannt,
wo man immer das Gefühl hat, so da werden wir gleich 1990 Weltmeister in diesem Stadion.
Ja, genau.
Manchmal in
genau
Italien,
so.
Ne?
Da läuft vielleicht Franz Beckenbauer den Mittelkreis lang.
Ja, und ist auch nichts passiert seitdem. Nein, das ist übertrieben. Ich war einmal in Cagliari. Ich war einmal in Cagliari im Stadion. Da hätte, glaube ich, jeder deutsche TÜV-Prüfer einen Herzinfarkt bekommen.
Ja, ja, das gibt's.
Der hätte da keinen Fuß reingesetzt. Ja. Aber ich bin trotzdem noch hier.
Ja.
So, Bergamo, und jetzt müssen wir ein bisschen über den Klassiker reden. Wir werden übrigens im Anschluss an diese Folge von uns, hört ihr mich nochmal, und zwar mit den Kollegen von Mirsan 4. Das ist der Bayern-Podcast von Sky Sport.
Was wollen wir denn mit denen?
Ja, wir reden ein bisschen mit denen über einen Klassiker, werden uns da ein bisschen austauschen, werden da sozusagen eine kleine Sonderfolge machen, die ihr dann hier im Anschluss dann hört. Ja, aber ich freue mich auf den Klassiker, muss ich sagen. Ist eine coole Situation. Die Bayern sind nicht völlig außer Reichweite. Wir können uns dann noch so ein bisschen so eine Spannungslegende erzählen bis zu diesem Spiel, dass der BVB gerade zu Hause dann doch in der Lage sein könnte, die Bayern zu ärgern. Ich persönlich finde auch, dass die Bayern nicht unverwundbar sind.
Das finde ich tatsächlich auch. BVB hat zuletzt ordentliche Spiele gegen die Bayern abgeliefert. Also dieser komplette Fluch oder dieses Gefühl, du spielst gegen die und holst eh nichts mehr. Das ist der Bann ist so ein bisschen gebrochen. Ja. Glaube, dass es ein Vorteil ist, dass du zu Hause spielst. Ganz klar, auch wenn die Bayern jetzt nicht beeindruckt sind. Die spielen natürlich auch regelmäßig vor großen Kulissen. Aber trotzdem, ich glaube, das kann schon noch mal was entfachen. Die Abwehr, darauf wird es natürlich auch ankommen, Abwehrchef Anton, dass er den Laden hinten dicht hält, dass sie besser stehen als gegen Leipzig und dass das Spiel nach vorne halt auch funktioniert. Was ich interessant finde, Jesko, und da will ich mal deine Meinung hören, unser Social Media Team hatte mir geschrieben, dass ich denen mal eine kurze Einschätzung, also gestern war das schon, abgeben soll für die Watch Party Sendung. Die Frage war, glaube ich, über welchen Bayern-Spieler würde sich der BVB in der Startelf denn freuen? Also welchen Bayern-Spieler sie in ihre Startelf packen würden? Da habe ich mir gedacht, stell die Frage doch eher andersrum, weil wahrscheinlich ein Kane, ein Olise, ein Gnabry. Urbich
sehe ich jetzt nicht unbedingt im Tor, wenn ich den Kobel-Vergleich sehe.
Genau. Ja, deswegen anders gefragt. Welcher BVB-Spieler würde es in die Klassiker-Elf bei den Bayern am Wochenende reinschaffen? Was sagst du?
Nico Schlotterbeck.
Okay.
Ja, das hat natürlich ein Geschmäckle.
Ja.
Ist eine berechtigte Frage. Also
ich habe einen. Also eigentlich habe ich einen,
Anton,
den ich auf jeden Fall
könnte ich mir
Fall
schon
sehen.
Vorstellen, wobei du natürlich mit Tah und Upamecano da hinten auch zwei echt bärenstarke Jungs hast. Felix Metscher wäre vielleicht einer, der auf dem Niveau auch nochmal einen Schritt machen könnte.
Ja. Das ist tatsächlich auch meiner, wo ich zu 100% sage, den sehe ich da und der wird auch bei den Bayern neben Pavlovic zum Beispiel eine gute Rolle spielen. Anton Schlotterbeck an guten Tagen sicher auch. Kobel Neuer, selbst da sage ich, dass ein Kobel aktuell mit einem Neuer mithalten kann, weil Neuer auch nicht mehr in der absoluten Prime ist. Aber dann wird es auch schon... Dann wird es ja schon so langsam eng, ne? Also das auf jeden Fall interessant. Und dann hatte das Social Media Team letztens, und das will ich dir auch weitergeben, ihr könnt ja mal mitraten oder miträtseln oder mitsagen, was ihr machen würdet. Kennst du dieses Spiel Start, Bench, Sell? Also da war es Upamecano, Schlotterbeck, Musiala.
Upamecano, Schlotterbeck. Ich bin kein großer Upamecano-Fan, bin ich ehrlich. Also den würde ich verkaufen. Mhm. Aber da hinkt für mich der Vergleich, weil Musiala und die zwei Verteidiger, ich würde Musiala spielen lassen, aber das kommt halt auch darauf an, wen ich in der Verteidigung stehen habe.
Ja.
Ne?
Ja.
Also.
Ja, stimmt, ist richtig. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gemacht hatte, aber ich hatte sogar den Upamecano in die Elf gepackt und gesagt, dass man den Schlotterbeck für 60-70 verkaufen kann. Aber weiß ich schon gar nicht mehr. Tja.
Lass uns nochmal über Felix Metscher sprechen.
Sehr gerne.
Felix Metscher hat eine auch in dieser Saison nochmal eine Entwicklung gemacht hin zu einem total stabilen Spieler, zu einem Anführer im Mittelfeld, der dann eben auch dementsprechend, wer so konstant gute Leistung bringt, ja, auch Interesse weckt, Patrick. Und das wird das ein Thema bei euch im Transfer-Update werden in diesem Sommer?
Wir sind am 2. März wieder zurück. Bestimmt haben wir da auch ein Update zu Felix Metscher. Ich kann mir vorstellen, dass das auch dann Richtung Sommer ein Thema wird, weil Felix Metscher einfach Begehrlichkeiten geweckt hat, weil er vom Profil her natürlich super spannend ist, gerade für englische Mannschaften. England, die Premier League, auch wenn er das nie öffentlich ausspricht, ist für ihn das Traumziel, da irgendwann zu spielen. Sind jetzt schon einige Vereine auf dem Plan, ob das Tottenham ist oder Man United ist, wobei ich da sage, zu den Vereinen kannst du in der aktuellen Situation nicht hingehen. Auch
Man
ein
United,
Felix Metscher hätte da sicher
Man
andere
United
Pläne.
Bekrabbelt sich ja gerade so ein bisschen, ne? Muss man ehrlich sagen.
Genau, Tottenham hängt hier unten drinne, das ist Kraut und Rüben aktuell. Ja. So, ne? Ich glaube, dass da aber noch andere Vereine kommen. Was jetzt aber erstmal entscheidend ist. Er hat ja ein neues Management, wird von The Talent Table, eine neue Agentur aus England vertreten, die natürlich in der Premier League bestens vernetzt sind. Und jetzt hat es erste Gespräche gegeben zwischen dem Management von Felix Metscher und Sportchef Sebastian Kehl. Da ging es natürlich auch mal darum, sich kennenzulernen. Neues Umfeld, neue Agentur, Metscher sich neu aufgestellt, um da auch so ein bisschen reinzufühlen, wer sind die, was wollen die, in welche Richtung kann das Ganze gehen. Also da ging es jetzt noch nicht komplett oder konkret um Zahlen, aber es hat erste Gespräche gegeben, gab auch einen Austausch. Was will Metscher eigentlich, in welche Richtung kann sich das Ganze entwickeln? Und dann muss man am Ende auch sagen, wenn er dann bleiben oder verlängern sollte, der Vertrag läuft 2028 aus, dann muss das Gehalt natürlich angepasst werden. Das liegt gerade bei so rund 5,5 Millionen, was wahnsinnig viel Geld ist natürlich für uns, aber was eben in dieser internen Hierarchie im Mittelfeld angesiedelt ist. Und dann ist auch klar, dass Felix Metscher irgendwann sagt, ey, ich gehöre ja zu den Leistungsträgern, zu euren Aktien der Zukunft, verdoppelt das Ganze mal, so, ne?
Das ist auch nicht ungewöhnlich.
Das ist dann auch legitim. Ja,
ja, genau. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Das muss man dazu sagen. So Gehaltsanpassungen bei Leistungssprüngen sind normal. Man möchte natürlich damit auch einem Spieler so ein bisschen die Attraktivität steigern für den Spieler, dann auch bei Borussia Dortmund zu bleiben oder in dem jeweiligen Verein, wo das passiert. Mal ganz knappe Antwort. Welchen Marktwert siehst du bei Felix Metscher?
Ich sehe den Marktwert bei 60 bis 70 Millionen. Also ich glaube, dass du das, es kommt dann auch von auf die WM an, wenn er jetzt natürlich eine riesen WM spielt, ja, dann kann es auch gerne mal nach oben gehen. Aber ich glaube, dass du jetzt schon locker deine 60 bekommen würdest für Felix Metscher, dass du wahrscheinlich auch in die Richtung 70 gehen kannst. Du darfst nicht vergessen, wenn ein englisches Schwergewicht käme, guck zum Beispiel mal, was City ausgegeben hat in der Vergangenheit für andere Spieler von dem Segment, von der Kragenweite, da sind die mal ganz schnell bei 70, 80. Ich hatte jetzt Eberechi Eze nach dem Spiel im Interview, der ist von Crystal Palace zu Arsenal gewechselt für eine Summe von 70 bis 80, der in Palace einen guten Job gemacht hat, aber jetzt auch noch nicht outstanding war. Also das kannst du, glaube ich, schon fordern und das würde ich am Ende auch sehen. Siehst du es ähnlich?
So lang geht eine kurze Antwort von Patrick Berger. Dankeschön.
Ja, dafür. Sorry, stimmt. Das wird mir auch in meiner Regie gesagt. Du antwortest zu lange. Ja. Stimmt, du hast kurz gesagt. Ja. Aber warum im Podcast kurz? Warum wolltest du kurz? Na, du musst los, ne?
Ich muss los und ich muss rausschneiden.
Okay. Also nochmal. Frag nochmal und ich sag's nochmal.
Nein, das machen wir
doch
nicht
nochmal. Frag nochmal kurz.
Nee, ich schneide das raus. Ja. Patrick, kurze Antwort. Wie siehst du den Marktwert von Felix Metscher?
Ja, 60 bis 70 Millionen. Also das kriegst du auf jeden Fall für Felix Metscher.
Sehr gut. Vielen Dank dafür, Patrick. Ich sehe es auch so. Ich sehe es vielleicht sogar, weil genau die Faktoren, die du genannt hast, sehe ich sogar ein bisschen drüber. Ich halte ihn für einen Outstanding-Spieler, der noch Potenzial hat nach oben. Deswegen sollte Dortmund tunlichst sehen, dass sie ihn noch verlängern, um dann vielleicht im kommenden Jahr oder im Jahr drauf dann wirklich das Geld zu nehmen, was du für ihn bekommen kannst.
Ja. Das ist so. Jetzt so ganz kurz, bevor wir hier noch einen Haken dran machen, müssen wir gar nicht so krass ins Detail gehen, aber wir waren überrascht. Nuri Sahin hat ein Interview gegeben bei unseren Kollegen von Sky Sports UK und hat da schon auch sehr selbstkritisch gesagt, ne, nach der Entlassung, dass er sicherlich auch Fehler gemacht hat. Wir wollten Dinge umsetzen, hatten wir dafür aber die richtigen Spieler, hat er als Frage gestellt. Er hätte vielleicht Schritt für Schritt vorgehen sollen, aber er dachte, dass er schneller vorankommt. Das ist schon interessant. Er hat natürlich auch gesagt, wie heftig ihn das getroffen hat, dass es natürlich bitter für ihn war und den Satz gesagt, es gibt das eine Sprichwort, dass man erst dann ein guter Trainer wird, wenn man einmal gefeuert wurde. So, jetzt macht er bei Başakşehir einen ordentlichen Job mit Davy Selke zusammen, der die letzten Spiele 4 Tore gemacht hat. Auch eine interessante Konstellation. Ja, hatte der BVB den richtigen Spieler damals für den Ballbesitzfußball? Nee, hatte er nicht.
Nee, ich glaube, das kann man sagen. Übrigens Sechster in der türkischen Liga. Habe ich mal ganz kurz recherchiert. Nee, hatte er nicht. Muss man halt auch noch ganz hinten gucken. Ne? Du hast Gregor Kobel gelobt. Outstanding Torhüter, der aber natürlich mit dem Fuß kein Manuel Neuer ist.
Klar.
Und das hätte Sahin bei der Anlage, die er gewählt hat, vielleicht gebraucht, da hinten raus andere Spieler zu haben. Aber dann muss ich sagen, wenn ich auch einen Torhüter mit Gregor Kobel habe, mit solchen Qualitäten, da muss ich halt auch schauen, dass ich mich ein bisschen den Qualitäten der Spieler anpasse und nicht dann versuche, ein System zu oktroyieren, was einfach nicht auf das Material, was ich habe, passt. Ne? Das ist, dann musst du halt einen Prozess gehen und sagen, ne? wie hat er immer so schön gesagt, trust the process.
Trust the process.
Dann hätte er vielleicht den Prozess wirklich verlangsamen sollen und sagen sollen, okay, ich mache kleine Schritte, ich nehme die Qualität, die ich habe und passe dann in 2, 3 Transferperioden, wenn ich sie denn habe, an. Aber das hinterher, muss man auch sagen, sind wir immer schlauer, ist er sicherlich auch schlauer. Ja. Ein sehr sympathischer Mensch übrigens. Ja. Und der wird auch seinen Weg als Trainer, ich wünsche es ihm auf jeden Fall, auch seinen Weg als Trainer machen.
Das glaube ich auch. So, und du machst dich jetzt auf den Weg?
Ich mache mich jetzt auf den Weg.
Nach Bergamo. Genau. Wohin fliegt ihr eigentlich? Fliegt ihr nach Mailand? Oder
nach Bergamo. Wir fliegen nach Bergamo. Ja, okay. Genau, wir fliegen direkt nach Bergamo. Es gibt wohl auch eine Direktverbindung nach Bergamo, aber nur sehr wenig. Aber Mailand ist eine Stunde mit dem Zug entfernt oder eine Dreiviertelstunde oder sowas. Also das.
Ich glaube sogar 3/4 ist weniger als eine Stunde. Ja. Das bin ich damals mal gefahren. Ja, schön. Jesko, viel Spaß. Wunderbar. Bring einen Sieg mit.
Das Achtelfinale mit.
Das Achtelfinale. Muss nicht zwingend der Sieg sein, aber bring das Achtelfinale mit.
Und dann...
Ne? Vielen Dank, Patrick. Reise. Ja, danke dir. Ja. Kurzweilig, kurzer Podcast. Ich hoffe, das passt auch.
Wie ja, gesagt, aber Kamran, es geht ja jetzt den weiter. Anzug.
Melde dich, genau. Kamran. Genau. Und genau, es geht jetzt weiter mit.
Es geht jetzt weiter mit unserem Klassiker-Spezial. Nicht wundern, weil wenn das aufgenommen wird, bin ich schon in Bergamo. Also jetzt kommt die Magic. Jesko sitzt nicht mehr zu Hause, sondern in Bergamo und ihr hört noch das Klassiker-Spezial.
Das Crossover, auf das die Podcast-Welt gewartet hat, Aufe Süd und Mirsan 4, Jesko von Eichmann ist mit bei uns in der Runde. Servus, Jesko.
Ja, hallo, Mirsan Aufe Süd sozusagen.
Quasi. Und du sitzt auch nicht in deinem schicken kleinen Studio bei dir zu Hause, sondern in Bergamo, ne?
Genau, es ist ein bisschen Magic für alle, die gerade noch auf Süd gehört oder gesehen haben. Aber ich habe es angekündigt am Ende, dass ich jetzt gleich so Magic-mäßig woanders sitze. Und ich sitze in Bergamo vor dem Spiel von Borussia Dortmund. In Bergamo im Champions League Achtelfinale. Und nachdem Bodo Glimt, der auch Inter Mailand rausgekickt hat, halte ich ja nichts mehr für unmöglich. Insofern bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das wird bei BVB gegen Bergamo. Aber ihr seid alle schlauer wahrscheinlich, wenn ihr das hier nach dem Spiel hört.
So schaut's aus. Wir wollen natürlich vor allem über den Klassiker sprechen und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Vielleicht die klassische Frage, und da Jesko jetzt schon zu Wort kam, Torben, Kerry, vielleicht Torben, du warst ja gestern noch auf derselben Straße. Klassische Frage nach dem Personal. Wie sieht's aus bei den Bayern? Gibt ja vor allem zwischen dem Pfosten noch ein Fragezeichen.
Das ist richtig, aber Kerry war gestern an der Sebener Straße. Aber was jetzt natürlich die Inhalte angeht, bin ich natürlich auf dem Laufenden, nachdem ich auch eine Woche im Dänemark-Urlaub war. Aber ja, das ist die große Überraschung tatsächlich, weil die Infos, die wir mehr oder minder hatten und ich auch noch eine Info bekommen hat, klang es eigentlich klar so, dass Manuel Neuer beim Klassiker nicht auflaufen kann. Muskelfaserriss, so wurde es ja auch nach außen kundgetan, die offizielle Mitteilung der Bayern, bedeutet, je nachdem, wie viel Struktur kaputt ist, 10 bis 14 Tage. Und das wäre dann eben halt auch normalerweise beim normalen Verlauf dann auch der Fall gewesen. Nun stand Manu am Montag überraschenderweise auf dem Trainingsplatz, hat ein wenig trainiert, also noch viel am Boden, jetzt noch nicht die Abdrücke und Sprünge in die Ecken oder Winkel gemacht. Deswegen, so wie sie es darstellt, und das wird Kerry gleich sicher nochmal bestätigen können, weil er ihn gestern live gesehen hat auf dem Platz. Wenn das jetzt die nächsten Tage so weitergeht, dann ist tatsächlich nicht auszuschließen, dass es eine winzige Struktur in der Wade war und Manuel Neuer möglicherweise dann im Klassiker auch zwischen den Pfosten steht. Conny Leimer war der Nächste, den habe ich getroffen, zufällig hier in Grünwald, und da habe ich nochmal explizit drauf angesprochen, weil einige haben ja auch berichtet, dass er einen Faserriss hat und irgendwie länger ausfällt. Dem ist nicht so. Wade war irritiert und er trainiert und geht auch davon aus, im Klassiker dabei zu sein. Fonzi Davis wird fehlen und ansonsten schauen wir mal, wer da dann am Samstag alles auf der Platte steht.
Kerry, Conny Leimer, was hat er für einen Eindruck gemacht? Oder auch nochmal Neuer, konntest du nochmal genau hingucken?
Ja, Conny Leimer konnte voll mit der Mannschaft trainieren, wird auch zur Verfügung stehen. Torben hat's gesagt. Ansonsten haben noch Alexander Pavlovic und Michael Olise am Dienstag im Training gefehlt, wurden beide ein bisschen geschont, haben eine Pause bekommen. Gründe der Belastungssteuerung, so heißt es auch vom Verein. Also da gehen wir auch davon aus, dass sie spielen können. Und ja, bei Neuer wird sich's kurzfristig entscheiden, denke ich. Aktuell 50-50, weil er noch keine riskanten Torwartübungen gemacht hat, also keine Sprünge, keine Flugeinlagen. um die Wade noch ein bisschen zu schonen, und das wird sich dann kurzfristig entscheiden. Aber ja, ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber Jonas Urbich, finde ich, sollte spielen. Ja, da sollten die Bayern auch kein Risiko eingehen, weil es jetzt ja auch für mich kein entscheidendes Meisterschaftsspiel ist, um da schon mal vorzugreifen auf den Klassiker.
Aber, also was bei mir hängen geblieben ist, Leimers Wade ist irritiert. Geil. Irritierte Wade, ja.
Irritierte Wade, das ist tatsächlich ein Sprachgebrauch.
Weiß die Linke, glaube ich auch. Weiß die Linke nicht, ob sie die Rechte ist, oder?
Das ist, genau, die ist irritiert.
Irritierte Wade. Leben.
Stark.
Die ein oder das glaube ich, was bei dir alles irritierte, schon irritiert war.
Ja. Irritierte Muskulatur.
Ja.
Muskulatur, Fremdwort stark. Für Jesko. Lasst uns gleich auch noch über Manu Neuer und eben Jonas Urbig auch sprechen, wie groß so der Unterschied ist zwischen den beiden. Aber erstmal Jesko, wie sieht's beim BVB-Personal aus? Gibt ja auch den einen oder anderen großen Namen, der ja eventuell auch heute Abend ausfällt, eventuell auch für Samstag?
Ja, Schlotterbeck und Can werden aller Voraussicht nach zurückkommen. Ich bin gespannt, wie er mit ihnen umgeht. Ich denke, sie werden das so timen, dass die dann auch gegen die Bayern voll einsatzbereit sind. Reggiani hat es ordentlich gemacht, wie ich finde, kam dann aber auch schon gegen Leipzig so ein bisschen an seine Grenzen, was aber auch in der Gesamtstruktur des Spiels lag, was jetzt nicht an dem Jungen alleine lag. Und von daher gehe ich davon aus, dass sie das alles so timen werden, dass du dann schon mit zumindest einem Schlotterbeck in der Abwehr gegen die Bayern spielen wirst.
Wie ist so die Wahrnehmung in Dortmund, ob da jetzt Jonas Urbig oder Manuel Neuer im Tor steht? Ist das so ein Faktor? Manuel Neuer, vermeintlich so der beste deutsche Keeper aller Zeiten, macht das nochmal einen Unterschied aus deiner Sicht?
Also ich bin ehrlich, ich glaube, da hat noch keiner so richtig drüber nachgedacht. Und erstmal müssen die Dortmunder es ja schaffen, bis dahin zu kommen, vor das Tor der Bayern. Und dann können sie sich überlegen, ob es besser ist, dass Urbig oder Neuer da drin stehen. Aber Urbig ist ein klasse Torwart. Neuer hat natürlich nochmal Aura, ne, die der mitbringt in so einen Kasten. Das ist ja ganz klar. Der bringt Erfahrung mit. Der bringt nochmal ganz andere Attribute da rein. Aber am Ende wird dieses Spiel nicht dadurch entschieden, ob Neuer oder Urbig im Tor stehen. Also jetzt aus Dortmunder Sicht gesehen.
Tom, gehst du auch aus Bayern-Sicht mit? Also ist der Unterschied aus deiner Sicht auch nicht so groß, nicht so entscheidend?
Ja, für Neuer kann, je nachdem wie seine Entscheidung ausfällt, natürlich auch ist der letzte Klassiker sein. Ich weiß nicht, inwieweit das da nochmal so ein Funken ist, so eine extra Motivation für ihn zu sagen, komm, ich ziehe nochmal durch, ich will da nochmal vor der Süd stehen und da nochmal meine Paraden machen. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch kein Risiko einzugehen. Es kommen jetzt eben halt auch diese Crunch-Time-Spiele in der Champions League, DFB-Pokal. Deswegen wird man da schon sehr behutsam mit umgehen, mit dieser Entscheidung. Aber für mich wird dieses Mal in dem Spiel der entscheidende Faktor eben halt der Faktor Belastung, Kraft sein. Die Bayern mit zwei Trainingswochen jetzt zuletzt hintereinander, das wird denen gut tun. Automatismen, Belastungssteuerung von dem einen oder anderen Spieler, wie Kerry auch gestern schon gesehen hat. Also da wirklich in aller Ruhe sich auf dieses Duell vorbereiten zu können. Dortmund im Dauerstress mit Leipzig das Spiel, dann eben halt in der zweiten Halbzeit da nochmal natürlich einen positiven Effekt mit nach Hause zu nehmen. Der Abstand in der Tabelle wird noch größer. Du hast heute wieder mentalen Stress, körperlichen Stress. Du musst weiterkommen, willst in die Playoff-Phase überstehen. Und das wird für mich dieser entscheidende Faktor sein am Samstag. Gibt den Faktor Heimspiel Dortmund, aber dieser Faktor Kraft, Power, Frische, mentale Frische wird meines Erachtens dann auch am Samstag den Aufschlag ausmachen. Und deswegen Tendenz Bayern.
Sind die Dortmunder ein bisschen müde, Jesko? Hast du den Eindruck?
Ja, also müde nicht, aber du hast halt diese Belastung auch durch, das sind ja keine Dulli-Spiele, die du hattest, sondern das sind ja halt richtig anstrengende Spiele für Körper und Kopf, weil da auch Druck drauf ist gegen Bergamo. Du musst eigentlich ins Achtelfinale kommen. Das ist das Saisonziel. Wenn du das nicht schaffst, hast du das zweite Saisonziel verpasst nach dem Pokal. Da ist wirklich Druck drauf. Deswegen sie hätten wirklich alles dafür tun können, diese Quali-Spiele zu vermeiden. Und jetzt in diesen zwei Wochen, ne, das hat sich schon gegen Leipzig so ein bisschen gerecht, da hatte ich schon das Gefühl, dass sie nicht volle Power haben. Und in die Bayern wird sich das am Ende auch rechnen. Ich finde es dann ein bisschen schade tatsächlich auch, weil wenn man sich vorher die Programmplanung bei der DFL anguckt, dann weiß man ja, dass in dieser Woche die Playoffs wären. Und wenn du dann in dieser Woche ausgerechnet die beiden Mannschaften gegeneinander jagst, die potenziell in diesen Playoffs spielen könnten, klar, die Bayern weniger als die Dortmunder, aber muss man auch mal so ein bisschen über die Spieltagsgestaltung nachdenken, finde ich, wenn du wirklich in diese wichtige Woche, die es dann für eine Mannschaft sein kann, dieses wichtige Spiel packst.
Die DFL war bestimmt einfach wahnsinnig überzeugt davon, dass es der BVB auch in die Top 8 schafft. So würde ich das jetzt mal interpretieren.
Ja, aber also ich finde schon, dass man da ein bisschen Weitsicht hätte walten lassen können.
Nee, bin ich bei dir. Dann lasst uns mal ein klassisches Head-to-Head machen, oder? Also wir zählen die Punkte, wir gehen Position für Position durch. Und jetzt ist die Frage, Torben Kerry, legen wir uns auf Manuel Neuer fest oder auf Jonas Urbik? Was meint ihr?
Ich würde Urbik spielen lassen. Aufgrund der Tatsache, dass er einfach auch aktuell noch fitter ist. Wir werden jetzt die nächsten Tage abwarten, aber ich würde auf Urbik gehen. Auch damit Neuer kein Risiko eingeht. Für die wichtigen Wochen, die Torben schon angesprochen hat. Weil nochmal, es sind 8 Punkte Vorsprung vor dem BVB. Und selbst wenn sie das verlieren sollten, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass sie Meister werden. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass sie es verlieren werden.
Bist du fein mit Jonas Urbik erstmal, Torben?
Es ist die sinnvolle Variante meines Erachtens auch, da bin ich komplett bei Kerry. Auf der anderen Seite kennen wir Manu ja auch schon ein bisschen länger und deswegen so ein Spiel sich möglicherweise dann doch noch nicht entgehen zu lassen, aufgrund eben der angesprochenen Möglichkeit, letzte Klassiker. Also ich kann es auch noch nicht ganz fühlen, aber ich gehe gerne mit Kerry mit und stellen wir Jonas rein, auch wenn ich persönlich glaube, dass Manu da zwischen den Pfosten stehen wird.
Dann machen wir das erstmal, dann bin
jetzt
ich jetzt
bin
gespannt,
ich aber irritiert. Wer steht denn jetzt zwischen den Pfosten?
Jonas Urbik, okay. Der Junge, der auch gut ist, den du auch schon gelobt hast. Jetzt ist die Frage natürlich, wen siehst du stärker, Gregor Kobel oder Jonas Urbik?
Gregor Kobel.
Gut, ich gehe tatsächlich mit, Torben Kerry.
Aktuell mehr Erfahrung, ja. Deswegen dann auch. Gehen wir den Dortmundern mal einen Punkt, weil so viele Punkte werden die bei diesem Head-to-Head eh nicht bekommen. Deswegen passt es doch.
Habe ich auch gerade gesagt. Aber den Punkt können wir mit gutem Gewissen geben, finde ich. Den können wir mit gutem Gewissen geben.
Gut, ich schreibe ja natürlich brav mit. Dann lasst uns Rechtsverteidiger weitermachen. Conny Leimer wirkt so, als würde es reichen. Denkt ihr, steht dann auch in der Startelf? Wird Stanisic, wird es ein anderer?
Ist gut möglich, dass Stanisic rechts beginnt, weil er es gut gemacht hat und Conny Leimer dann links spielt für Alphonso Davies. Da gibt's dann noch die Option Hiroki Ito, Tom Bischoff, Rafa Guerrero, aber ich gehe eher davon aus, dass Stanisic und Leimer die beiden Außenverteidigerpositionen bekleiden werden. Auf welcher Seite dann, wird sich kurzfristig entscheiden, denke ich.
Warum lachst du denn jetzt so, Jesko?
Ja, genau. Ja, den Guerrero hätte ich gerne als Rechtsverteidiger gesehen. Ja, der dachte ja schon, der wäre ein Linksverteidiger, das ist er ja schon nicht. Ja, wenn ich den dann rechtsverteidigen sehe, dann steigen die Chancen von Dortmund ja direkt um 10%. Nein, Spaß beiseite, fantastischer Fußballer. Ich meine, ich kenne ihn ja aus Dortmund wirklich sehr gut, fantastischer Fußballer. Aber ein Kollege hat mal gesagt, der Einzige glaubt, dass Rafael Guerrero ein Linksverteidiger ist, ist Rafael Guerrero. Das ist er nämlich einfach nicht. So, das ist ein super Fußballer.
Super Achter,
super Achter, genau. Das ist toll, also einfach ein geiler Kicker, aber einfach kein Linksverteidiger oder kein Außenverteidiger, sagen wir es mal so.
Nein, genau.
Ich saß mal in der Vorbereitung unserer Sendung Matchplan und Peter Stöger war zu Gast als Experte.
Oh, so cooler Typ.
Total. Ja. Und sinngemäß super. Hat er gesagt, ich mache den österreichischen Dialekt jetzt nicht nach, sinngemäß sowas gesagt, wie wenn der ein bisschen fleißiger wäre, wenn der ein bisschen mehr Profi wäre, dann wäre das einer der Besten der Welt.
Ja.
Ich glaube, hier und da ist so die Arbeitsmoral bei Rafael Guerrero vielleicht auch nicht bei diesen 10 von 10, die sie...
Ja, aber sowas zeigt sich ja meistens auch immer an den Ausfallzeiten. Ne? Und wenn du dir die Ausfallzeiten angeschaut hast in seiner Karriere, dann spricht das für meine Begriffe schon eine deutliche Sprache. Ist richtig traurig, weil es ist so ein toller Typ. Aber ich wollte jetzt überhaupt nicht unser Head-to-Head hier sprechen.
Nein, Quatsch. Wer spielt denn Rechtsverteidiger?
Ja, das ist ja schon die konzeptionelle Frage. Gibt es diesen klassischen Rechtsverteidiger? Ne? Weil wir werden ja mit einer Dreierkette spielen beim BVB. Ich würde dann einfach mal diese Schienenspielerposition jetzt als Rechtsverteidigerposition angehen, wenn das für euch in Ordnung ist. Und tu da den Riasson hin. Den Dortmunder Beckham, der die Flanken mittlerweile auf den Kopf von Guirassy jagt wie kein Zweiter. Der wird der ist gesperrt. Der wird gar nicht.
Ich wollte gerade sagen,
Riasson wird's nicht, der Beckham, sondern es wird Couto werden.
Punkt Bayern.
Ich war noch kurz mit den Gedanken bei Bergamo. Ah klar, der ist ja in der Liga gesperrt. Das heißt also, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann Couto auf der rechten Seite wird. Wobei man auch sagen muss, in letzter Zeit sind Couto und Kovac offensichtlich nicht mehr so die besten Buddies, weil er wirklich sehr wenig Einsatzzeit bekommen hat, was natürlich auch an der überragenden Form von Julian Riasson liegt. Aber dann wird's, weil auch aus Mangel an Alternativen, Jan Couto. Und dann würde ich euch den Punkt geben.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Wollte ich gerade sagen, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Okay,
ja.
Machen wir uns einfach und schnell, ja.
Gut, dann gehen wir auf die Innenverteidiger. Ich glaube, bei den Bayern wird es das klassische Duo Tah-Upamecano oder beide fit, beide gesetzt in den richtig wichtigen Spielen. Auch zwei richtig gute Spieler. Jesko, welche drei sind es beim BVB wahrscheinlich?
Also ich gehe davon aus, dass es links Schlotterbeck ist und in der Mitte Anton. Wer es dann rechts sein wird, entscheidet tatsächlich die Form und die Fitness von Emre Can. Sollte er auf einem Level sein, wo Kovac sagt, den hau ich rein, auch wegen seiner Erfahrung, dann wird es Emre Can sein.
Und guter Elferschütze.
Guter Elferschütze, ja. Ja, weil Süle und Mane fallen weiterhin aus. Von daher wird es mit Sicherheit Emre Can sein.
Sollen wir sie dann, wen vergleichen wir? Also einmal Upamecano und Can dann vielleicht?
Klarer ja, Punkt, Bayern, ja. Aber da kannst du auch...
Also Upamecano gegen Can ist für mich auch ein Punkt für die Bayern. Wenn wir Tah und Anton vergleichen, dann muss ich sagen, da würde ich tatsächlich ein Unentschieden nehmen. Weil Anton ist wirklich einer der besten Innenverteidiger, zentralen Verteidiger dieser Saison in der Bundesliga, für meine Begriffe. Der macht das wirklich überragend, hält den Laden zusammen. Die Zahlen, also auch die Defensivzahlen sprechen auch für ihn, sprechen auch für den BVB. Er hat da super Stabilität reingebracht. Ich tendiere sogar dazu, weil, wie Torben gesagt hat, je weiter wir nach vorne wandern, desto weniger Punkte werden wir wahrscheinlich bekommen.
Jetzt tendiere nicht und sag Punkt für
Dortmund. Ich würde bei dem Vergleich dann einfach den Punkt für Dortmund geben, weil dem Anton wirklich eine überragende Saison spielt.
Ja, kann Torben, ich nicht mitgehen.
Ex-Verteidiger, sag was.
Ja, kann ich nicht mitgehen. Also ein Unentschieden, da sage ich vor mit Wohlwollen aufgrund der Punktevergabe, die noch folgen werden. Ich finde, Waldemar Anton spielt's wirklich, spielt's top. Also deswegen, damit würde ich sogar mitgehen wollen oder können. Aber Punkt Dortmund gegen Jonathan Tah könnte ich nicht akzeptieren. Und deswegen.
Harte Bandage.
Deswegen, selbst ein Unentschieden mit Wohlwollen aufgrund dessen, dass wir das Head-to-Head nicht komplett vernichten wollen. Und ich weiß nicht, Kerry, wie siehst du das?
Ja, genauso.
Gut.
Also Punkt für Anton, oder?
Unentschieden.
Unentschieden.
Okay.
Ich weiß noch nicht, wie wir das mit dem dritten Innenverteidiger, mit wem wir den dann vergleichen bei den Bayern, aber lasst uns erstmal mit dem Linksverteidiger weitermachen. Ich kann mir auch Konrad Leimer sehr, sehr gut vorstellen, wie Torben es erklärt hat. Und bei BVB?
Aber wen hattet ihr denn jetzt rechts? Ich dachte, ihr hattet den Leimer schon rechts.
Nee, genau.
Ach, Stanisic. Ich verliere den Überblick. Ja, Dalle Svensson, da gebe ich euch den Punkt. Der Svensson ist super fleißig, aber du merkst halt, dass der auf einem gewissen Niveau auch an eine gewisse Grenze stößt. So, das war so ein bisschen diese Anfangseuphorie von ihm, weil er das wirklich gut macht und halt wirklich aus einer kleinen Liga kam, völlig unbekannt war und es dann in der Bundesliga sehr gut gemacht hat. Du merkst aber schon, der ist weiter super fleißig, super verlässlich. Auch in der Defensive ist das in Ordnung. Aber wenn du das Gesamtpaket siehst, dann gerät er schon hier und da an seine Grenzen. Von daher würde ich da auch gar nicht lange diskutieren.
So, also ein Punkt für die Bayern. Heißt, sie führen dann aktuell 4-2. Dann gehen wir auf
Aber wir sind noch einen hinten. Ne? Wir haben noch eine Position, die wir noch nicht...
Richtig.
Ja.
Dürfen wir nicht vergessen. Dann haben wir die Doppel-6. Joshua Kimmich, Alex Pavlovic bei den Bayern, oder? Kerry, relativ klar auch in dem Fall.
Ja, zwei Punkte für Bayern. Also, was soll ich dazu jetzt sagen? Klar, Felix Metscher, geiler Spieler. Ich denke, Jesko wollte den Namen gerade reinwerfen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also den Metscher würde ich matchen mit eurem Mittelfeld. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Der andere wird aller Voraussicht nach Jude Bellingham sein. Der macht es viel besser in den letzten Wochen, ist sehr beständig, super fleißig, hat aber noch nicht diesen Impact aufs Spiel. Ja, der arbeitet viel weg hinten, aber wenn er den Ball hat, dann gibt er ihm lieber jemanden anderen und das gefällt mir noch nicht so gut. Er hat ab und zu mal einen guten Pass zwischen die Linien. Also den Punkt gebe ich euch auf jeden Fall. Bei Metscher muss ich sagen, ich bin da echt total überzeugt von diesem Spieler, dass der ein Niveau hat, wo der auch bei Bayern in der Startelf stehen würde. Und von daher würde ich mich auf ein Unentschieden einlassen, aber vielleicht sogar, und da könnt ihr euch dann den Konterpart aussuchen, so eine Nasenspitze vorne sehen. Weil, also ich sehe ihn ja wirklich jede Woche spielen und der macht so viele Dinge und der kann so viele Dinge. Der ist noch lange nicht am Limit von dem, was er kann, weil er halt auch mit 25 noch relativ jung ist. Also, aber der hat ein konstantes Niveau. Das ist schon sehr, sehr gut.
Ist also halt sehr schwer, die beiden Spieler zu vergleichen.
Also ja, das stimmt. Also für mich wäre, und das hat ja Lothar auch mal gesagt, so das Paar Metscher-Pavlovic wäre fast das, also er sieht das ja als das WM-Mittelfeld. Ne? Das hat er so gesagt. Und ich muss sagen, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, und ich finde auch, man kann diesen Punkt, man muss jetzt Kimmich nicht aufgrund seines Namens und seines Status und seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, generell bei den Bayern ohne jeden Zweifel haben auf der Position auch. Aber seit seiner Verletzung auch habe ich das Gefühl, er ist auch noch nicht so komplett bei 100%. Ne? Also dieses Selbstverständnis, diese Leichtigkeit, dieses fehlerfreie Spiel. Klar, immer viele Ballkontakte, fordert die Bälle, holt die Bälle, macht und tut. Aber noch nicht diesen ganz, ganz klaren Impact, wie es vor seiner Verletzung hatte. Und von daher kann ich, egal wen man da jetzt gegeneinander stellt oder vergleicht oder so, mit Metscher momentan finde ich ihn halt eben auch in einer herausragenden, sehr, sehr guten Verfassung, der totalen Impact auf das Spiel von Dortmund hat. Ich habe ja damals mal, ich meine, Jesko, wir haben ja einige Klassiker auch schon mal gemacht oder einige Spiele von Dortmund, wenn wir dann mal schreiben, wir hatten ja immer seine Körpersprache, es sah ja immer so an, also, als ob der nach 10 Minuten komplett kaputt war und wie er immer zurückgelaufen ist. Das war die Anfangszeit beim BVB. Und jetzt ist es ja eine komplett andere Erscheinung. Also der ist ja fit, der ist
auch Spannung,
hat ein Selbstvertrauen, ne? der hat Spannung, genau, der lief so lax immer zurück, wo ich hab die mal angestoßen und hab gesagt, ey, sag mal, ist der schon kaputt, der ist doch gerade eingewechselt worden. Und also so, aber jetzt eine ganz andere Körpersprache, Ausstrahlung, deswegen, also diesen einen Punkt.
Kurzer Abschluss noch zum Matcher. Er ist halt nicht der lauteste nach außen, aber ihr müsst ihn auch mal auf dem Platz beobachten, wie er immer in den freien Raum gibt, immer den Ball haben will, sich immer anbietet und auch die Jungs dann hin und her schiebt, ne, und auch klar sagt, komm näher ran, geh weiter weg, warum gehst du nicht steil, spricht mit den Spielern, der entwickelt sich da wirklich auch zu einer Führungspersönlichkeit.
Gut, heißt 2 Punkte für die Bayern, 1 für den BVB. Oder machen wir 1-1?
Nee, 1-1. Also nach der aktuellen Form, ein Matcher für Kimmich, also ein Matcher-Punkt und Pavlovic-Punkt gegen Bellingham. Lass das so machen. Beide sehr gut konstant einfach spielen.
Dann lasst uns kurz über die Stürmer sprechen und dann gucken wir, wie wir den Rest noch auseinanderklamüsern. Serhou Guirassy dürfte starten beim BVB oder hat Fabio Silva vielleicht sogar gerade Chancen, Jesko?
Nee, Guirassy wird starten. Also das würde mich sehr wundern, wenn der in diesem Spiel nicht starten würde.
Und dann ist es gemein, weil es wird Harry Kane da vorne drin stehen.
Ja, ja. Also muss ich ja auch. Torben sucht gerade Argumente für Guirassy, findet sie nicht. Also auch aus Dortmunder Sicht, ich auch aus Fußballfansicht finde ich, Harry Kane ist einfach ein fantastischer Fußballer. Ne? Also auch selbst wenn er keine Tore schießt, ist er ein fantastischer Fußballer. Und das ist halt etwas, Guirassy kreiert halt nicht. Guirassy ist ein super Abschließer, also ein Finisher. Ja, wenn du dem die Flanke auf den Kopf gibst, dann ist die Chance extrem groß, dass er drin ist. Auch im Strafraum ist er gut. Aber wenn er den Strafraum verlässt, ja, dann verteilt er souverän mal einen Ball. Aber der spielt keinen 50 Meter Diagonalball in den Fuß, ja, wie es Harry Kane tut. Von daher ist der Punkt geht auf jeden Fall an Bayern.
Denkst du denn, mal kurz der Blick von außen, wir haben hier im Podcast auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, denkst du denn, Harry Kane knackt den Rekord? Aktuell steht er bei 28, bräuchte also noch 13, um gleichzuziehen mit Lewandowski, 14, um es zu schaffen?
Ich beobachte das tatsächlich auch sehr aufmerksam und rechne dann auch immer mal nach, weil ich das ganz spannend finde, weil ja auch in meiner Kindheit und in meiner Jugend war es ja so, dass du mit 18 Toren Torschützenkönig geworden bist. Ne? Ja, überlegt euch das mal, in den 2000ern, in den 90ern, da waren, keine Ahnung, Ulf Kirsten, und Martin Max oder so, die haben 18, ja. 19, 20 Tore gehabt. Und da hast du gedacht, mein Gott, der hat ja alles weggebombt in der Saison, ist ja der Wahnsinn. Und jetzt reden wir über den Harry Kane, der jetzt schon mehr Tore hat als die anderen nach 34 Spieltagen. Ich kann mir das vorstellen. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, ob er fit bleibt. Wobei auch Lewandowski, erinnere ich mich, in der Schlussphase der Saison sogar noch eine Verletzung hatte und auch noch mal ein paar Wochen ausgefallen war in dieser Rekordsaison. Ich meine, wenn er weiter 2 Tore pro Spiel schießt, dann reicht's locker. Muss er ja gar nicht. Reicht ja, wenn er vielleicht mal noch einen Hattrick schießt und dann immer trifft. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann da jetzt nicht abschließend sagen, ja, ich glaube, der schafft das. Da sehe ich auch die Bayern zu wenig für. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die frühzeitig dann doch die Meisterschaft feiern können, dass sie dann auch das Spiel so anlegen, dass sie Harry Kane nicht mehr als Zehner und Sechser rumlaufen haben, sondern den vorne reinstellen und dem jeden Ball auf den Fuß ballern. Bin gespannt. Aber ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Der ein oder andere Rekord wird aus Bayern sich mit Sicherheit noch putzen diese Saison, wenn nicht der von Harry Kane, dann die Tore-Marke etc. etc. Mike Lulisse jagt da zum Beispiel auch noch die Assist-Best-Marke von Emil Forsberg und so weiter. Noch kurz, weil es auch zuletzt, finde ich, ein großes Thema war, Serhou Guirassy hatte dann auch mal eine Phase, wo er nicht so getroffen hat. Ist er eben so einigermaßen komplett unumstritten beim BVB?
Eine Phase ist gut. Das waren Monate, ne? Also das war wirklich von Oktober bis Januar. Also das war wirklich zu lang und das hat Dortmund auch Punkte gekostet, weil du einfach auf die Tore angewiesen bist von ihm. Aber Niko Kovac hat ihn immer gestützt, hat ihn immer unterstützt, hat ihn immer wieder gebracht und jetzt zahlt das halt wieder zurück. Nur du musst halt auch das Spiel so anlegen, dass du ihn in die Show bekommst. Und wenn wir uns das Leipzig-Spiel ansehen, da hat er keine Chance gehabt, weil Dortmund halt auch gar nicht geschafft hat, das Spiel so aufzubauen, dass du ihn dann in die Situation bekommst, wo er gefährlich sein kann. Das musst du halt tunlichst gegen die Bayern schaffen und das ist die Aufgabe noch größer als gegen Leipzig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, sie vertrauen ihm, weil sie wissen, was sie können und er hat es jetzt in den letzten Wochen auch wieder gezeigt.
Dann fehlen uns noch 2 Offensivspieler beim BVB. Was denkst du, wer darf hinter Guirassy ran?
Das ist tatsächlich spannend. Gegen Leipzig hatte Kovac Sabitzer für Brandt gebracht, was ich für eine nicht so gute Entscheidung im Nachhinein halte. Ich gehe davon aus, dass Julian Brandt spielen wird. Und dann wird es Karim Adeyemi oder Maxi Bayer sein. Und da bin ich noch sehr unentschieden. Ich würde Stand jetzt sagen, wahrscheinlich eher Maxi Bayer, weil er fleißiger ist als Karim und du das gegen die Bayern brauchst.
Also
Doppel-B. 2 Punkte Bayern.
Ja, nehmen wir die beiden Außen dann, Ulisse und Diaz.
Hätte ich jetzt gesagt, ne?
Ja.
Ja. Bin ich mit Torben.
Schlotterbeck gegen Musiala oder was? Also ja. Bei dem letzten Spiel.
Ja, das geht, diese ganze Systematik mit der, das ist schwierig, ja, natürlich.
Soll ja. Ihr mal nochmal aufstellen.
Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass dieses Head-to-Head klar an den FC Bayern geht und dann.
Ja, ich würde auch sagen, also wenn wir einen Strich drunter machen, die Offensivspieler, also Gustavo und
was?
Diaz und ich bin gerade noch in meiner Retrophase.
Gustavo.
Luis Gustavo. Nein, Luis Diaz und Michael Olise. Wieso Luis Gustavo, kennst du ihn nicht?
Doch. Luis Gustavo kenne ich, aber ich hatte jetzt nur Gustavo. Ja. So egal. Hm.
Nee, deswegen, also da würde ich auch in der Offensive klar die Punkte an Bayern geben.
Ja, dann hätte ich hier jetzt ein wirklich klares 9-3 stehen. Das finde ich...
9-3? So dann hätten wir ja 12.
Ja, 12, ja, und wo kommen die Punkte und so.
Wir hatten unentschieden. Ja.
Die Bayern betrügen doch schon, da ist noch nicht angepfiffen, ey. Das ist ja Wahnsinn.
Ich würde sagen, dass das drückt die Favoritenstellung, also die vermeintliche zumindest, irgendwie ganz gut aus. Oder wie groß siehst du die BVB-Chancen, Jesko, realistisch?
Ich sehe BVB-Chancen, wenn sie mutig spielen und wenn das Publikum funktioniert. Ne? Wenn du nicht, und das haben Torben und ich auch schon oft gehabt, ne? Da haben wir uns tagelang das Spiel spannend geredet, dann saßen wir da und nach 12 Minuten stand 2-0 Bayern, wo du auch denkst, ja Leute, ey, dann brauchen wir ja auch nicht anfangen. Also das musst du halt tunlichst vermeiden, ne? Dass du da schnell in Rückstand gerätst. Das ist es für mich eigentlich der Punkt, den du aus BVB-Sicht vermeiden musst. Und wenn du das schaffst und auch schaffst, die Bayern unter Druck zu setzen und die Bayern dann auch mal zu so läppischen Fehlern versuchst zu zwingen, dann hast du als BVB absolut eine Chance. Also ich sehe die Chance, weil es auch ein Heimspiel ist. Und wenn ich mir auch die zweite Hälfte vom Hinspiel in München in Erinnerung rufe, wo die Dortmunder deutlich besser waren und ehrlich gesagt haben, auch am Ausgleich gekratzt haben, da waren sicherlich auch die Bayern noch auf einem etwas anderen Niveau, als sie es jetzt sind. Trotzdem sehe ich 100% Chancen für den BVB, in diesem Spiel erfolgreich zu sein.
Ich frage abschließend natürlich auch noch eure Tipps ab. Kerry, wie siehst du die Favoritenstellung?
Ja, an einem guten Tag kann der BVB jedes noch so mächtige Team im eigenen Stadion schlagen. Bin ich ganz bei Jesko in Verbindung mit
dem Publikum. 3 Euro Rasenschwein, aber stimmt.
Ja, das Publikum ist natürlich außergewöhnlich. Andererseits sind die Bayern-Spieler davon auch immer im positiven Sinne angestachelt. Die haben richtig Bock auf dieses Spiel und werden deshalb auch sehr konzentriert in dieses Spiel wieder gehen. Also ich tippe auf einen Bayern-Sieg, aber eher einen knapperen 2-1 oder 3-1. Und das wäre mein Tipp.
Ja komm, dann machen wir die Tipps gleich. Jesko, was sagst du dann?
2-1 Dortmund.
Torben?
2-1
jetzt überraschen, dass ich dich noch frage, ne?
Ja, 3-1 Bayern.
Er wirkt irritiert.
Ja, ein bisschen. Ich sag sogar, es wird ein knackiges 4-1 für die Bayern. Ich glaube, die setzen da mal wieder ein ordentliches Zeichen. Schauen wir uns an. Vergleichen wir schön am Samstagabend oder Sonntagmorgen dann vielleicht besser. Dann haben Jesko und ich noch was vorbereitet. Ich glaube, inhaltlich haben wir so ziemlich alles einigermaßen besprochen.
Jetzt wird spannend, Jungs.
Ich würde Jesko mal den Vortritt lassen als Älteren.
Danke, vielen Dank.
Ja. Gerne.
Also wir haben Fragen vorbereitet und ich stelle euch die erste. Und zwar, was war das höchste Ergebnis bzw. die höchste Torzahl, die es jemals in einem Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund gab? Waren das?
Ich bin leider raus. Ich habe es in der Vorbereitung gelesen. Deswegen müssen da jetzt Kerry und Torben glänzen.
Ist aber sehr nobel, dass du das zugibst. Jetzt auch ein bisschen.
Felix, vor unserem Geburtsjahr oder danach?
Jesko hat Antwortmöglichkeiten sogar, oder?
Ja, ich gebe euch 3 Antwortmöglichkeiten. Aber ich sage nicht das Ja dazu. Ich sage jetzt nur, waren es 7 Tore, 9 Tore oder 12 Tore?
Dann gehe ich mal 9. auf 12 Tore. Ich sage 12. Das war aber dann irgendwie sogar noch vor meinem Baujahr. Ich sage 9.
12, ne, mit Gerd Müller, der irgendwie x-mal getroffen hat.
Ja, es war also tatsächlich 1971 ein 11-1 für den FC Bayern.
Vor meinem Geburtsjahr. Aber da war es noch kein Klassiker, knapp, oder? Also bei allem Respekt. Kerry, nimm das mit Würde.
Ja.
Kann passieren, weiter geht's. Alles ist noch nicht durch.
Jesko, soll ich oder willst du die zweite machen?
Nee, mach du mal.
Dann stelle ich eine ganz offene Frage. Wer ist denn der älteste Spieler, der bisher beim Klassiker gespielt hat?
Manuel Neuer.
Der Jesko? Älteste Spieler?
Ja.
Manni Buxmüller?
es ist tatsächlich Manuel Neuer.
Okay.
39 Jahre, 160 Tage waren es. Plätze 2 und 3, noch ein spontaner Tipp?
Boah.
Oder ältester BVB-Spieler.
Ja, weiß ich nicht. Deswegen sage ich auch Manni Buxmüller. Nee, der war gar nicht so alt.
So.
Platz 2 und 3 ist bei den Bayern.
Zorc, Michael Zorc, war der irgendwie alt? Auch nicht?
Nee.
Komm, ich sag's euch. Du kriegst noch 10 Sekunden.
Stefan Reuter.
Ältester BVB-Spieler, richtig, sehr gut. 37 Jahre, 24 Tage. Und dann noch 2 Bayern.
Sag mal.
Einer stand auch zwischen den Pfosten.
Oliver Kahn.
oder? Ja, klar.
Ja, klar.
Und der eine arbeitet für
Eier.
Uns.
Eier. Wir brauchen Eier.
Die Lothar? Nein. Lothar.
Ja, genau. Lothar. 37, ja. 197 Tage. Das ist also die bayerische Top 4 und eben Stefan Reuter, der älteste Dortmunder.
Und die Jüngsten jetzt?
Lothar Matthäus sehe ich ja immer in diesem grau-roten Trikot, wie der Andi Möller anschreit.
Ja,
das ist für mich so, das ist so ein Bild, was sich bei mir eingebrannt hat.
Jüngste Spieler habe ich nicht, aber ich habe gleich noch den jüngsten Torschützen. Aber erstmal würde ich sagen, Jesko mit seiner zweiten Frage.
Meine zweite Frage, die ist einfach, die werdet ihr wahrscheinlich aus der Pistole geschossen beantworten können. Ich stelle sie trotzdem. Welcher Spieler ist der einzige, der in 6 Klassikern in Folge traf und dabei insgesamt 12 Tore erzielte?
Harry Kane, Robert Lewandowski.
Ja. Robert, ja. Harry Kane nicht.
Ja, ist richtig. Ja, deswegen habe ich auch die Antwortmöglichkeiten gar nicht genannt, weil dann wisst ihr es sofort. Aber es ist richtig, das ist Robert Lewandowski, der ja wirklich sehr gerne gegen die Dortmunder getroffen hat.
Auch der Top-Torschütze des Klassikers. Und apropos Torschütze, jüngster Torschütze bisher im Klassiker.
Jamal Musiala.
Wird sich, glaube ich, auch eine Weile nicht ändern. Nein. Kommt man zuerst drauf? Hat
der jüngste Torschütze im Klassiker?
Jawohl.
Das ist ein Dortmunder, oder?
Ja, Yusufa Moukoko.
Ja.
Genau so ist es. War 17 Jahre jung. Hinrunde 22-23, 2-2 ging es aus. Und Yusufa Moukoko hat eben getroffen. Jamal Musiala, ich habe es, glaube ich, auch geguckt. Der war, glaube ich, 19 oder auf jeden Fall schon älter. Kerry, aber natürlich trotzdem.
Haben sie ihn direkt mit zur WM genommen dafür.
Ja. Naja. Wie läuft's bei dem eigentlich? Weißt du es auswendig, Jesko?
Ja, der sitzt in Kopenhagen jetzt auf der Bank.
Ah ja. Irgendwie auch schade, auf eine Art.
Nein, voll schade. Netter Kerl, ein bisschen klassischer Fall von falsche Wege in der Karriere gewählt, meiner Meinung nach. Aber wäre ein eigener Podcast.
Vielleicht mal eine gesonderte Folge.
Ja, jetzt bin ich dran.
Jawohl.
Frage 3. Welcher Trainer blieb in der Geschichte des Klassikers in einer Serie von 11 Spielen in Folge ungeschlagen? Kurioserweise, aber gleichzeitig auch für eine lange Zeit sieglos. War es A. Jürgen Klopp, B. Ottmar Hitzfeld oder C. Louis van Gaal?
Nur Klassiker.
Ottmar.
Reden wir nur vom Klassiker.
Vom Spiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund.
Ich sag Klopp.
Ich gehe auch mit Hitzfeld.
Ottmar habe ich schon gesagt. B ist richtig. Ottmar Hitzfeld ist richtig. Er blieb von 96 bis 2002 in 11 Klassikern ungeschlagen, hält aber gleichzeitig den Rekord für die Phase ohne Sieg im Klassiker, nämlich 6 Spiele.
So, ihr nehmt hier viel Angeberwissen mit für Samstagabend.
Voll. Und ja, ich kann zwar richtig schön seine Halbzeit an. Ey, was sag ich, hier
der
Schreibt euch das auf.
Ja, richtig gut. Jetzt habe ich noch nach ältesten Spieler, jüngsten Torschützen, habe ich noch den Kartenrekord. Ja. Was denkt ihr? Ist quasi eine kleine Schätzfrage, wenn ihr es nicht auswendig wisst. Die meisten Karten doch, in einem Spiel.
Da gab es doch dieses Spiel, wo es, das war doch hier mit... es gab doch mal ein Spiel, wo die sich so dermaßen weggeknüppelt
haben.
Das
wirst du meinen.
Mit, das ist aber schon länger her. Gib mal so, Anfang der 2000er, würde ich sagen. Oder
sehr
in die
gut.
Mitte der, mit, ja, das muss
ja, Anfang war schon gut. Was schätzt ihr denn, wie viele Karten?
Boah, ich sag 12, 15.
Was, also 12, 15?
12, ich sag 12.
Kerry 13. Torben?
13.
Ich sag 10.
13 sind's. Torben, sehr, sehr stark. Es war der 28. Spieltag der Saison 2000, 2001. 13 Karten insgesamt. Lisa Rosu sah nach 35 Minuten gelb-rot. Stefan Effenberg und Eva Nilsson haben rot gesehen und 10 Spieler noch gelb.
Der Torben schummelt safe. Der hat irgend so einen KI-Monitor vor sich stehen, wo
der war doch dabei, war der.
Ausspuckt.
Hallo, das ist meine Zeit. Da habe ich noch gespielt in der ersten Liga. Das kennst du nicht mit deinem Amateurfußball. Bam!
Ja. Boah, Jesko, was hast du gespielt eigentlich?
Darts.
Ja,
immerhin. Nein, gar nicht. Nee, auch nicht. Wie meinst du, was habe ich gespielt? Innenverteidiger.
Nee, ich dachte, Ja, ich dachte, du sagst jetzt so, ja, Oberliga oder so, jetzt kommt noch irgendwie so.
Hobbyliga Bochum war meine letzte
Jesko
Liga.
Jesko und ich haben zusammen, das kann man sich gar nicht vorstellen, im Signal Iduna Park zusammen in einer Mannschaft gekickt. Ja. Und für unser Sky-Team mit Tusche war noch mit dabei und da haben wir gezaubert. Marlon Ebacher, war Marlon auch dabei?
Nee.
Oder den gab es ja noch gar nicht bei uns. Nee,
genau. Wie aber hoch haben wir verloren?
Illustre Truppe, wir waren mit Abstand die stärksten in der dritten Halbzeit, so viel kann verraten werden.
Das kann ich auch bestätigen. Das kann ich.
Das war Champions League Niveau. Die dritte Halbzeit kann
ich bestätigen, ja. Alles andere habe ich vergessen.
Ich auch. Tom, sag mal, Jesko, wie technisch gut, körperlich gut, schnell, wie kann man sich Jesko auf dem Fußballplatz vorstellen?
Ja, ich bin halt groß.
Körperlich präsent, wirklich körperlich präsent, eine Erscheinung. Gar nicht so schlecht am Ball, muss ich sagen.
Mein einziger Vorteil ist...
Konditionell stärker als ich.
Ja, das gewesen. Mein einziger Vorteil ist tatsächlich, dass ich mit beiden Füßen gleich schlecht bin. Also ich kann tatsächlich links und rechts spielen, aber bei mir geht das Verständnis von Fußball und die technischen Fähigkeiten gehen sehr weit auseinander. Von daher habe ich immer tatsächlich in der Abwehr gespielt, da wurde ich dann auch sehr gelobt, aber ich habe auch immer schnell den Ball einem gegeben, der Fußball spielen konnte.
So war das ja im Grunde bei Torben auch, oder?
Naja, genau.
Aber bei ihm Champions League, bei mir Ascheplatz.
Boah, ich habe zum Beispiel nie gemacht.
Gibt's hier in Bayern nicht. Ja, das ist wirklich so. Aber im Ruhrgebiet haben wir ja noch richtig Ascheplätze. Und ich habe mir da in der Endphase meiner Karriere in der Hobbyliga nochmal so richtig alles einmal
Asche in die Haut reingeschmiert.
Und zwei Wochen, bevor ich geheiratet habe, hat mich einer auf dem Ascheplatz aber so weggecheckt, dass ich komplett mit der linken Körperhälfte gebremst habe. Und wirklich, ich hatte also am Arm alles auf, am Oberschenkel alles auf, am Knie alles auf, so richtig, so dass ich mir da noch die Aschekörner rauspulen musste. Und das hat gesuppt, ne? Und das hat noch 2 Wochen lang, das hat echt gesuppt, die Scheiße.
Inklusive Hochzeitsnacht.
Ja. Nee, das nicht, aber inklusive Anzug, glaube ich,
da hat's auch gesuppt.
Also ich musste da riesige Pflaster drüber kleben und so. Aber es war richtig, richtig schäbig, ja.
Na gut, so. Ich glaube, jetzt haben wir zum Klassiker endgültig alles besprochen.
Aber wirklich. Ja, ich freue mich mega auf das Spiel, muss ich sagen. Ich freue mich mega auf das Spiel. Es wird mal wieder ein bisschen Spannung drin vorher auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass die hinterher noch drin ist. Und ich habe richtig Spaß daran, dass wir mal wieder ein schönes Spiel, was auch in gewisser Maßen irgendwie auf Augenhöhe stattfindet.
Jesko, vergiss nicht, mich am Freitag abzuholen, ne? In Bochum am
Hauptbahnhof. Ich habe unser Timing gesehen, müssen wir schauen, ob wir das hinkriegen. Aber wir schauen mal. Sonst nimmst du eine U-Bahn.
Ich drücke euch da ganz fest die Daumen. Ich freue mich auch sehr auf das Spiel, bin gespannt. Ich sag's nochmal kurz, wie habt ihr getippt? Abschließend nochmal, bei mir war es ein 4-1 für die Bayern.
3-1 Bayern.
2-1 Dortmund.
Gut. Haben wir doch alles dabei. Irgendjemand wird schon richtig liegen. Hoffen wir mal, dass es kein Unentschieden wird. In dem Sinne, Jesko, vielen Dank und viel Spaß noch in Bergamo. Schauen wir mal, wie der BVB heute Abend, am Mittwochabend performt in der Champions League und dann schauen wir eben vor allem auf Samstagabend Spiel. Gibt's natürlich bei uns bei Sky. Danke, Jesko.
Ciao, Jesko. Gerne.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.